Thank you. сейчас обоих обвинений по годам ошибся. Туда не звать без Also danke schön. Zunächst einmal ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Gorilla-Abend. Ich freue mich sehr, einfach wirklich zu sehen, dass man selten einen Gorilla-Abend sehen kann. Ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, dass ihr heute etwas daraus ziehen könnt, was für euer spirituelles Leben wichtig ist. Ich möchte auch die Devotees und Freunde Krishnas begrüßen, die uns aus dem Cyberspace, nennt man das glaube ich inzwischen, oder dem Virtual Space zuschauen und heute dabei sind. Also herzlich willkommen auch alle, die mit dem auf dem Mindful TV Channel heute dabei sind. Das heutige Katar möchte ich unter einem besonderen Zeichen stellen, nämlich Vollnarkose. Am Freitag in der Vormittagsstunde werde ich auf einer durch Chemie, nämlich die Narkose, unter ärztlicher Aufsicht zwar, aber trotzdem in einen Bereich hineingehen, auf den ich sehr gespannt bin. Ich kann mich an die letzte Vollnarkose erinnern, vor etwa 2 Jahren, wo der Narkosearzt mir sagte, es ist so, als würde man das Licht ausschalten und plötzlich sind sie genau wie im Schlaf in einem Traumzustand. Aber ich weiß, dass es doch ein bisschen anders ist aus den 2 anderen Vollnarkosen, die ich schon erleben durfte. Was anders ist, ist, dass man tatsächlich eben durch diesen Einfluss dieser Anästhesie, sagt man glaube ich dazu, also Betäubung, ja von etwas übermannt wird, was nicht normalerweise im Körper ist und was nicht normalerweise geschieht. Und aufgrund dieses Übermanntwerden ist die Erfahrung vom Unterbewusstsein, was man da konnte, hier dem Unbewussten hat, doch ganz anders als das, was man im Traum sieht. Es ist irgendwie viel tiefer, so ist meine Erfahrung und es gelingt mir immer, so habe ich diese subjektive Wahrnehmung jedenfalls, an das Material heranzukommen, was sonst nur was aus vergangenen Inkarnationen kommt. Ich habe mich also in der Vollnarkose oft in anderen Körpern wiedergesehen, in anderen Leben oder zumindest in Erinnerungen oder Eindrücken davon, sagen wir mal vorsichtig. So, ich bin sehr gespannt und sehe diesen unvermeidlichen Abenteuer. Ich würde es nicht auch gerne vermeiden, aber ich sehe diesem unvermeidlichen Abenteuer mit großer innere Gespanntheit entgegen, aber auch ohne zu große Erwartungen da reinzusetzen, weil ich weiß, dass Erwartungen viele natürliche Abläufe einfach zerstören, weil sie dazwischen kommen. So, das ist diese Vollnarkose und das, was ich ja aus einigen Erfahrungen schon erlebt habe, ist der Hintergrund und der Grund, warum ich heute ein ganz bestimmtes Katar ausgewählt habe. Ein Katar, was sich eigentlich mit unseren, ich will mal sagen, einem zentralen Thema auseinandersetzt, nämlich was geschieht vor der Geburt und was geschieht nach dem Tod. Was war dein Gesicht, bevor deine Eltern es gesehen haben? Und was wird dein Gesicht sein, bevor der letzte Mensch, der dich auf dem Todesbett sieht, von dir Abschied nimmt? Das sind diese Fragen, die ich immer von großer Wichtigkeit halte, weil ich der Überzeugung bin, dass wir eben was ganz anderes sind, als wir zu sein scheinen. Und so möchte ich heute sehr gerne anfangen mit einem Katar. Ich habe es wird einigen von euch bekannt sein, aber ich habe jetzt noch ein paar Details herausgefunden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Bevor ich anfange, möchte ich euch ganz herzlich bitten. Wir haben diese Goralina-Abende vor einigen Jahren in Berlin angefangen, mit dem Wunsch eigentlich, den Devotees so etwas wie eine spirituelle Nahrung zu geben. Ein spirituelles Nourishment. Und wir sind dann auf eine lange Reise gegangen. Ich glaube, die ersten Gaurakatas-Abende sind in der Fasanenstraße gemacht worden. Gadara, kannst du dich zeitlich noch so zurückerinnern? War das vor 5 Jahren oder vor mehr als 5 Jahren?
Was war so? Ach, das ist 2007. Also das ist schon ewig her.
Ja, ich war aber ganz allein. Vor neun Jahren.
Wir sind fast sieben Jahre hier.
Ach, ihr seid schon
sechs Jahre.
Ja. Vor 9 Jahren.
9 Jahre, vor 10 Jahren.
10 Jahre.
Vielleicht haben wir 10-jähriges Jubiläum, ich habe es gar nicht gemerkt.
Ja.
Das kann ich auch sehen. Also auf den
Ja, klingt, also Radhika war so klein, das weiß ich noch.
Ja.
Und die ist jetzt 10. Hare Krishna, aus der Kälte kommst du. Herzlich willkommen, Babini. Also vor 10 Jahren ungefähr, das klingt bekannt, weil ich kann mich eben daran erinnern, dass Radhika dann immer mitkam und das noch gar nicht so wahrnehmen konnte, weil sie eben so small war. Und hin und wieder begeistert gepiept hat beim Doralina-Abend, wenn Leute da etwas Besonderes gemacht hat. Aber ja, so der Grund, weswegen wir das getan hatten, war, dass wir dachten, wir haben so viel Stadt und so viel Stadtstress auch in unserem Leben, dass wir ein Forum brauchen, wo wir spirituell genährt werden. Und wir haben dann einfach angefangen, so gut wie wir konnten und verstanden, über die außergewöhnlich anziehenden Aktivitäten von dem Yuga-Avatar dieses Zeitalters, dem also Chaitanya Mahaprabhu, zu berichten. Und ich selber bin unglaublich dabei, habe einen unglaublichen Benefit in meinem Leben gespürt, indem ich einfach viel näher Chaitanya Mahaprabhu gerückt bin und viel öfters jetzt an ihn denke. Und ja, und ich muss ja auch immer wieder was Neues präsentieren. Das heißt, ich muss in der Forschung bleiben. Und so habe ich heute ein Juwel, was sich mit den letztendlichen Fragen beschäftigt, so herausgesucht aus dem großen, großen, großen Bergmeer von Lord Chaitanyas Lilas. In dem Lila, was ihr heute hören werdet, werden 3 Punkte gemacht. Lord Chaitanya ist der höchste Herr, den ihr in euren Gebeten verehrt. Er weiß alles über euch, was in der Vergangenheit war, was in der Zukunft geschehen wird. Und er steht immer direkt an eurer Seite, während ihr durch die verschiedenen Stationen, auch karmischen Stationen, hindurchwandert, die ihr in diesem Leben habt. Diese 3 Erkenntnisse hat Lord Chaitanya gezeigt, als er für 21 Stunden seine normale Rolle, die hier in der Inkarnation eingenommen hat, nämlich die Rolle des Bhaktas, des paradigmatischen Bhaktas, aufgab und in der Ekstase Gottes war. 21 Stunden lang saß er auf dem Altar von Srimad Thakurs Hausaltar. Und dann die Bodhis sahen, wie aus seinem Körper die verschiedenen Inkarnationen Gottes hervorgehen. Lord Chaitanya rief zu der Zeit einzelne Devotis an seine Seite und erinnerte sie daran, wer sie in ihren vergangenen Inkarnationen gewesen waren. Er erinnerte sie jedoch auch an sehr, sehr versteckte Details ihres Lebens. Der Gastgeber in dieser Zeit war Srivas Thakur, der zu diesem Zeitpunkt ungefähr 56 Jahre alt war. Als Lord Chaitanya erschien, war Srivas Thakur 35 Jahre alt. Und das, was ich euch heute erzählen möchte, er war also schon 35 Jahre länger da als Lord Chaitanya. Er lebte 35 Jahre länger in Navadvipa als der Herr. Und das, was ich jetzt erzählen möchte, ist über einen Zeitrahmen, wo Lord Chaitanya noch gar nicht erschienen war. Lord Chaitanya saß also auf dem Altar von Srivas Thakur und rief: Oh Srivas, komm! Oh Srivas, komm an meine Seite! Und Srivas, der gesehen hatte, wie Lord Chaitanya vorher Ramachandra gewesen war, als er zu Murari Gupta gesprochen hatte, kam bebend vor Erregung nach vorne. Keiner der Devotis wagte sich, in dieser Mahaprakash von sich aus Lord Chaitanya sich zu nähern. Alle warteten darauf, dass sie gerufen wurden. Srivas Thakur kam also nach vorne, brachte seine lang ausgestreckte Ehrbietung dar und betete, weil er nicht wissen würde, was jetzt geschehen würde. Würde Lord Chaitanya sich vor seinen Augen in eine Schingerlehne verwandeln und brüllen, um seinen geweihten Verlag vor Hiranyakashipu zu beschützen? Oder würde er plötzlich Varahadev werden? Würde Lord Chaitanya plötzlich in seiner dreimal geschwungenen Form als Krishna dastehen und eine bläuliche Hautausstrahlung annehmen und noch lieblicher erscheinen als tausende von Liebesgöttern? Was würde Lord Chaitanya machen? Lord Chaitanya sprach nur. Und als er sprach, wurde Srivas Pandit sehr verlegen. Lord Chaitanya fragte: Kannst du dich an die Zeit erinnern, als du tot warst? Der das noch vorgewendet hat. Lord Chaitanya Mahaprabhu wurde nicht in einer Stimme, die so klingt wie das Grollen des Donners, wollte einem dem Entladen eines Gewitters fragen: Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als du tot warst? Und kannst du dich erinnern daran, als ich mich dir dann erschien und dich mit einem Klaps zurück ins Leben brachte? Srivas, du solltest erzählen, wie das war. Und Srivas sagte: Oh nein, mein Herr, besser nicht. Denn er wusste, dass Lord Chaitanya sich auf ein Geheimnis in seinem Leben bezog, was Srivas vor allen Devotis verschwiegen hatte. ein Geheimnis, das nicht mal seine eigene Frau wusste. Ein ganz peinliches Geheimnis. Chinas, sagte Goranga Mahaprabhu nochmal, sprich, du solltest dich nicht schüchtern fühlen. Das alles sind meine Devotees hier. Du kannst von dem Herzen sprechen, auch über die, die er unangenehm sagt. Die Geweihten werden es dir nicht anpassen, denn die Geweihten Krishnas sehen genau wie ich nie die Fehler eines Menschen, sondern sie sehen die guten Eigenschaften eines Menschen. Ihr könnt selber sehen, inwieweit ihr schon geweiht seid, inwieweit ihr bei anderen die schlechten Eigenschaften seht oder eher die guten. Die meisten von uns sind einfach, den fallen wir nur auf, wenn wir was Schlechtes machen. Sonst fallen wir überhaupt nicht auf. Das, weil wir noch ein bisschen Kanishka sind. So. Shivas sagte, also schaute sich unter den Devotees um und sagte, bis zu meinem 16. Lebensjahr war ich total verkommen. Ich war sowas von tamassisch, dass ich darüber nicht sprechen möchte. Es reicht aus zu sagen, dass ich Alkohol trank, niemals die Schriften studierte, Internet anschaute, was immer da kam. Nein, das gab es da auch nicht. Ich war ungezogen, wild und das, was man einen richtigen Schott nennen würde. Einmal, als ich schlief, kam eine sehr strahlende Persönlichkeit in meinen Traum hinein und stellte sich neben mein Bett. Und diese Person sagte, ich weiß nicht, warum du so ein Schuft bist. Weißt du nicht, dass du nur noch ein einziges Jahr zum Leben hast? Du solltest besser mit Tätigkeiten anfangen, die dir in der Ewigkeit was nützen. Und nicht Tätigkeiten ausführen, die nur jetzt dein Segen nützen. Darf ich euch mal fragen, was habt ihr heute schon getan, das euch in der Ewigkeit nützt? Gechantet? Prasada habe ich gegessen.
Was hast du gesehen? Was hast du gelesen?
Wasser.
Ich habe gelesen, Lara Muni.
Was habt ihr heute getan, was euch in der Ewigkeit lässt? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Und so sagte Lord Chaitanya Mahaprabhu, warum bist du so materialistisch? Warum bist du so rajasisch und tamasisch in deinem Leben? Warum tust du nicht etwas, was dir in der Ewigkeit nützt? Und dann verschwand diese goldene Persönlichkeit vor meinem Bett. Als ich aufwachte, wusste ich nur noch zwei Dinge. Ich habe noch ein einziges Jahr zu leben und ich sollte Tätigkeiten ausführen, die mir in der Ewigkeit von Nutzen sind. Aber so sagte Srinivas, der auch manchmal als Srinivas in den Schriften auftaucht, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte mich abgewandt von unseren Schriften. Ich hatte keine Ahnung, was ich in diesem einen Jahr als Schwerpunkt tun sollte. Und so schaute ich mir eine Schrift nach der anderen an, um irgendwie Inspiration zu kriegen, die zu meinem Herzen sprechen würden. Als ich dann in der Naradiya Purana lag, stieß ich auf einen Vers, der in mir eine Resonanz hervorrief. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. Vers sagt, dass in diesem Zeitalter nur das Chanten allein und keine anderen Vorgänge zum Gati, zum spirituellen Ziel führen würde. Und ich hatte Vertrauen in diesem Augenblick, in diese Aussage und fing an zu chanten. Und als ich chantete, merkte ich, dass in mir ein Fluss entstand. Ich hatte völlig Zuflucht gesucht im Chanten und ich konnte bald und wollte bald nicht mehr aufhören zum Chanten. Meine Freunde um mich herum reagierten sehr kritisch. Sie sagten, ah, Shrinivas, du bist plötzlich ein großer Heilige geworden. Ne? Willst du nicht mal mit uns wieder ausgehen und ein bisschen den Jakal rauslassen? Bei uns in Deutschland sagt man die wild Samen rauslassen. Aber in Indien würde man bestimmt sagen, den Jakal rauslassen. Willst du nicht mal wieder so ein bisschen und so weiter. Aber ich konnte mich daran erinnern, dass ich nur ein Jahr zu leben hatte. Und ich konnte mich auch erinnern an einen Vers aus dem Bhagavata, wo gesagt wird, dass Bhakti, wenn es ausgeführt wird, zu einem Tivra werden sollte, zu einem Fluss. Tivrena Bhakti Yogena. Wenn ihr in der Bhakti etwas erreichen wollt, dann muss eure Ganga werden, muss eure Bhakti irgendwann einmal werden wie ein Ganga-Fluss, der alles aus dem Weg räumt. Ich habe mal ein Devoti gesehen im Radhapur, die felsenfest der Überzeugung war, dass sie eine Manjari von Radharani war. Und dann habe ich sie in Bonn besucht und hörte ganz laut aus ihrem Zimmer Led Zeppelin. Sie ist sehr gut vertraut, ich kann das fast, könnte es auch singen, so gut kennen. Schlager, das sind Schlager, englische Schlager. Und ich sagte dann, manche würden gerne Summertime. Und sie sagte, also ich weiß nicht, aber ich habe so große materielle Anhaftung, wenn ich im Westen bin. Es ist sehr wichtig, dass Bhakti wie ein ununterbrochener Fluss fließt. Und wir haben viel an diesem Abend darüber gesprochen, während sie das Lied erstmal leiser stellte oder ganz aufstellte, weil es nicht so passte nach ihrem Verständnis. So ist es sehr wichtig, dass wir in unserer Bhakti zeigen, in unserer Liebe zeigen, dass wir beständig sind. Wir sollten nicht diese Unterbrechung tolerieren in unserem Leben, die Maya hinein tut. Und selbst wenn uns unsere Freunde und Verwandten, meine Mutter Puri sagt, schimpfen und schmähen und denken, wir sind viel zu weise und viel zu entschlossen, ist es sehr gut, die Bhakti in einen Fluss hinein zu machen. Dieser Fluss kann immer wieder belebt werden, wenn wir mit Bhaktas zusammen auf einem Plattform Katharien. Wir werden immer wieder herausgefordert werden von der Welt, so wie Srivas Thakur, der gehänselt wurde, der geahnt wurde, der herausgefordert wurde, aber wir sollten entschlossen sein und diesen Tadel von der Welt und dieses gehänselt werden von der Welt einfach tolerieren. So schrieb er es vor in seiner Erzählung. Ein Monat verging, ein zweiter verging, ein dritter verging, der zehnte Monat kam, der elfte kam, und als der zwölfte Monat kam, dachte ich mir, was ist der beste Ort und die beste Art und Weise zu sterben? Habt ihr euch das mal gefragt, was ihr für einen Ort vorziehen würdet und für Umstände, wenn diese Zeitpunkt bei euch kommt, wo ihr die Körper aufstehen lassen?
Das ist eine gute Frage.
Das Srivatsa Thakur erinnerte sich, dass über den Ganga hinweg auf der anderen Seite in Navadvip ein großer Pandit lebte, Devananda Pandit, der den Ruf hatte, das Bhagavatam auf interessante Weise zu interpretieren. Devananda Pandit hatte eine Schule aufgemacht, wo er aus dem Bhagavatam rezitierte und es täglich interpretierte und hatte Schüler aufgenommen. Und so Srivatsa Thakur setzte mit einem Boot über die Ganga hin und ging in den Ashram von Devananda Pandit. Und er sah den Pandit, wie er schon mit der Vorlesung angefangen hatte und vor ihm die Studenten, die Schüler sahen. Srivatsa Pandit wusste, irgendwann während dieser Vorlesung wird er sterben. Und so setzte er sich diskret hinten auf die Veranda hin, um nicht zu stören, wenn er umfallen würde. Er wollte nicht auffallen. Er setzte sich nicht nach vorne, sondern nach hinten. Und war während der Vorlesung sehr fokussiert. Und die Vorlesung war über einen Teil des Bhagavatams, wo die Herrlichkeiten Prahlad Maharaj beschrieben wurde. Prahlad Maharaj gelang es ja, selbst in dem für ein Kind traumatischsten Teil seines Lebens auf Krishna fixiert zu bleiben. Das größte Trauma eines Kindes ist, wenn die Mutter oder der Vater dem Kind sagt, also du bist so schlecht, dass ich nichts mit dir zu tun habe. Das ist das Schlimmste für ein Kind. Aber noch schlimmer ist, wenn Maharaj widerfuhr, nämlich, dass sein eigener Vater ihn mehrere Male versuchte zu töten. Das muss, also ich weiß nicht, ob Carl Jung das aufgenommen hat in seiner Beschreibung. Das ist richtig heavy, wenn ein Vater richtige Attacken, also wie sagt man das?
Angriffe,
Assassination, wenn er zum Mörder des Kindes war. Aber Prahlad war so fixiert auf Krishna, dass er bei all diesen schwierigen Angriffen, von denen ihr gehört habt, dachte, mein Vater, der scherzt wahrscheinlich nur mit mir, denn er ist schließlich mein Vater. Er war so fixiert auf der spirituellen Ebene, dass ihm das nichts ausmacht. Uns machen die Dinge im materiellen Leben, wie Zahnarztbehandlungen und traumatische Erlebnisse, nur dann etwas aus, wenn wir nicht auf der spirituellen Ebene fixiert sind. Wenn wir auf der spirituellen Ebene fixiert sind, so wie Prahlad, das ist natürlich eine sehr hohe Ebene, dann können wir Trost finden und nicht aufgeregt sein, selbst wenn wir in die Narkose hinübergleiten. Also das habe ich selber erfahren dürfen. So, der Zeitpunkt kam, der Tod überwältigte Srivatsa Pandit und er fiel von der Veranda nach unten herunter. In diesem Augenblick sagte Srivatsa Pandit etwas. Sah ich den gleichen Brahmen, der vor einem Jahr erschienen war und mir gesagt hatte, dass ich nur ein einziges Jahr noch zu meiner Verfügung hätte, zu leben hätte. Und dieser Brahmana erschien in leuchtender Weise, lächelte und gab mir einen Klaps. Und als ich den Klaps spürte, meinen Feinstaub im Körper, wachte ich auf
und sah mich, wie ich umgeben war von den Schülern von Devananda Pandit und einem sehr streng hereinblickenden Devananda, der mit einem Blick mir sagte, du hast gestört. Ich entschuldigte mich, stand auf und ging meines Weges. Aber als ich ging, musste ich mich immer an diesen goldenen Brahman erinnern, der mich gewarnt hatte. Ich musste mich an diesen goldenen Brahman erinnern, mit dieser unglaublichen Ausstrahlung, der mich gerettet hatte aus der Nacht des Todes. Ich musste mich an den Brahman erinnern, der mich wahrscheinlich zum Naradiya oder Narada Purana geführt hatte, wo ich den heiligen Namen kennenlernte. Lord Chaitanya unterbrach jetzt Shrivas Thakur und sagte, Shrivas Thakur, als du dich erinnert hast, ist große Freude in dein Herz gekommen, sodass dein Rückweg nach Hause, dein Weg aus der Nacht des Todes, ein gesegneter und glückseliger Augenblick war, oder? Shrivas Thakur sagte, ja. Shrivas Thakur sagte, mein Herr, Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte, Shrivas, weißt du, wer dieser Brahmana war? Ich war dieser Brahmana. Schon bevor ich erschienen war in dieser Welt, bin ich dir erschienen, weil du ein sehr lieber Devotee von mir bist. Und weil ich wusste, ich werde in deinem Hause die Sankirtan-Bewegung starten. Ich bin dir erschienen und habe dir den Klaps gegeben. Ich habe dir den Rat gegeben, der dich zur Umkehr gebracht hat. Und habe dir den Klaps gegeben, der dich ins Leben zurückgebracht hat. Als Shrivas Thakur das hörte, war es für ihn wie, als hätte er einen anderen Klaps erfahren. Nämlich den Klaps der überwältigenden Verwirklichung. Und er brach bewusstlos zusammen, wobei er weinte und Tränen der Freude aus seinen Augen schoss. Shrivas Thakur ki, Chaitanya Mahaprabhu ki. So, ich möchte euch jetzt bitten, dass wir ein bisschen zusammen im Kirtan singen. Während wir singen, erinnert euch an die Lieder bitte. Und dann möchte ich die Vorlesung beenden mit ein paar fantastischen Worten von Chaitanya Mahaprabhu, die so ein bisschen über einen Zustand sprechen. Nämlich, wie die Seele aufwacht. Wenn sie sich in dem Ribcage, sagt man in Englisch. Ribcage in Deutsch. In dem Rippengefängnis würde man es so übersetzen, also unter dem Herzen der Mutter befindet.
Ah, Thank you. Thank you.
Bewusstseinszuständen ein wenig, sagen wir mal, also können sich nicht erinnern an diesen Zustand. Zum Beispiel Shivas Pandit war so unglaublich bewegt, weil er tatsächlich erstmal im Traum, aber dann im physischen Tod der Körper zusammen, tot zusammensank, in diesem Zwischenzustand zwischen dem alten Körper und dem neuen Körper, Chaitanya Mahaprabhu sah. Ich habe erzählt von den Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vollnarkose, wo ich auch in der Lage, also wo ich versetzt werde, etwas durch einen überwältigenden Einfluss von dieser Narkose und in einen anderen Bewusstseinszustand kommen. Einige von euch haben durch Mittel schon Erfahrungen gesammelt und wünschten sich in diesem Bewusstseinszustand hervorzudringen, vielleicht in der Vergangenheit vor dem Krishna-Bewusstsein und so weiter. So, es ist jedoch so, dass wir alle schon in diesem Bewusstseinszustand, wo wir also nicht an den Körper gebunden waren, wie wir es jetzt sind, und nicht an die Wirklichkeit um den Körper gebunden waren, schon drin waren. Und ich möchte euch einen Zugang zu diesem Bewusstsein gerne mitteilen oder verraten. Wir kommen dann an dieses Bewusstsein heran, wenn wir uns fragen, was ist mein Daseinszweck? Das ist ein sehr schwieriges Wort in Deutsch, finde ich. Daseinszweck. Was ist der Zweck meines Daseins? Warum bin ich überhaupt hier? Eine interessante Frage. Es ist wirklich schwierig, so Dasein zu sein. Wie meinst du Dasein? Was ist der Grund für deine Existenz, Primarie? Gibt es einen Grund für deine Existenz? Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Ne? Oder ein Kind hatte mich mal gefragt, die Tochter von Madame Mohan, warum ist das alles hier? Und ich musste ehrlich sagen, ich war durch diese Frage ein bisschen verunsichert. Wieso? Warum ist das? Ja, das Universum, mein Papi, die Schule. Was ist der Zweck davon? Was ist der Nutzen davon? Und dieses Kind konnte vielleicht auch hat sich nicht so leicht zufrieden geben lassen durch so oberflächliche Antworten, sondern hat wirklich gebohrt und gebohrt und gebohrt, bis ich fast weiß im Gesicht wurde und mir die Worte ausgingen. Ihr kennt das, wenn eure Kinder plötzlich anfangen mit solchen Fragen, die also aus dem normalen Bewusstsein herausholen und einen wirklich in was anderes hineinführen. Ich könnte mir vorstellen, die kleine Daya Mai ist Weltmeister da drin. Ja. So, was ist der Daseinszweck? Diese Frage hat Lord Chaitanya Mahaprabhu seiner Mutter beantworten müssen, als er von Gaya zurückkehrte. Seine Mutter hatte gemerkt, dass ihr Sohn ein ganz anderer war. Zum Beispiel einmal fand sie ihn weinend mit Ekstase zwischen Anwandlung vor dem Vishnu-Tempel. Und er sagte ihr Mutter, ich kann den Herrn nicht mehr verehren. Warum nicht? Weil ich mich immer erinnere an den Fußabdruck des Herrn im Gaia, den ich gesehen habe und übermannt werde von überwältigenden Gefühlen der Ekstase. Und was Sachi sagt, das wird schon vorbeigehen. Aber das ging nicht vorbei, sondern das wurde immer intensiver, diese Ekstase, die Lord Chaitanya. Einmal fragte Lord Chaitanya sie, als ihr Sohn zurückkehrte, so was hast du heute in deiner in der Tol unterrichtet. Tol ist eine Art Sanskrit-Schule. Da war da ja der Professor. Warte, weißt du, ich habe jedes Wort genommen und die Wurzel des Wortes, woher das herkommt, erklärt. Und dabei habe ich nur über Krishna gesprochen. Krishna ist die Ursache von allem Sound. Das ist immer noch nicht vorbei, sagt das nicht. Und dann, eines Tages, weil seine Mutter wirklich unglaublich besorgt war, setzte sich Chaitanya Mahaprabhu zu ihr nieder
und erzählte ihr genauso wie einst Kapila Devahuti unterrichtet hatte, etwas über den Daseinszweck eines jeden, um so zu begründen, warum Bhakti das Einzige sei, was Sinn jetzt noch mache und was er deswegen leben, lehren und verkünden würde. Und zwar fing er an mit einer Erzählung, die ich sehr, sehr empfehlen möchte. Ich werde sie jetzt versuchen, ins Deutsche zu übertragen. Meine Mutter, meine liebe Mutter, höre mir jetzt voller Aufmerksamkeit zu. Ich möchte dir über den Bestimmungsort eines jeden erzählen und dir klar machen, was für ein Leid auf diejenigen wartet, die nicht Krishna verehren. Höre sehr aufmerksam zu. Immer wieder stirbt das Lebewesen und leidet dann an der Einengung im Schoße einer neuen Mutter. Dabei erfährt es die Reaktion auf sein Karma, auf jeden einzelnen seiner Körperteile. Eingesperrt in dem Rippen seiner Mutter kann sich das Kind nicht richtig bewegen. Nur der Vorsehung ist es zu verdanken, dass es diesen Zustand überlebt. Manchmal kommt es vor, dass manche Menschen überhaupt gar nicht Geburt nehmen. Es kommt vor, dass sie immer wieder sterben, noch im Mutterleib, und dann aufs Neue in einen Mutterleib gehen. Ob er wohl die Frühgeburten im Sinn hatte, ob er wohl die Abtreibung im Sinn hatte, über die in Indien sehr oft geschah, wo es keine Verhütnis gab und so weiter, oder ob er einfach nur die Abgänge meinte damit. Es kommt vor, dass Menschen gar nicht erst Geburt nehmen, sondern dann schon sterben im Mutterleib und als nächstes in einen neuen Mutterleib gehen. O Mutter, höre mir jetzt noch aufmerksamer zu. Am Ende von 7 abgelaufenen Monaten entwickelt sich das Bewusstsein des Lebewesens in dem Grade, dass es sich erinnern kann an das, was vor der Zeugung war. Es seufzt tief auf und betet dann zu Krishna. O Krishna, o Leben und Seele des Universums, bitte beschütze mich. Wer außer dir kann mich jetzt hören? O Herr, du hast mich gebunden an mein Karma und du allein kannst mich befreien von meinem Karma. Deswegen, mein Herr, sei mit mir ganz offen, denn ich bin eigentlich so gut wie tot. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, ganz pathetisch wendet sich das Lebewesen an den Herrn und betet. Die täuschende Energie des höchsten Herrn hat mich gefesselt mit den Seilen von Sattva, Raja und Tam. Ich bin ein Gefangener im Gefängnis des materiellen Daseins. Mit anderen Worten, die äußere materielle Energie des Herrn, die mich dazu gebracht hat, mich gegen den Herrn zu wenden, sodass ich Krishna vergessen habe, hat mich jetzt verwehrt und ich leide einfach. Ich leide und ich bin mad danach, materielles Glück zu genießen. Diese große Täuschung. Aber ich habe einen Trost. Wenn diese gleiche Maya des Herrn sieht, dass ich nur eine kleine Neigung habe zum Dienste des Herrn, dann kann mich die gleiche Maya durch die Barmherzigkeit von Guru und Krishna in Form der inneren spirituellen Kraft befreien aus den Leiden, von den Leiden des materiellen Daseins. Die gleiche Maya, die uns jetzt bindet, sodass wir verrückt sind nach materiellen Dingen, kann kommen und uns erlösen, sodass wir plötzlich nicht mehr diese materiellen Dinge wollen, sondern einfach nur noch Krishna. Das kommt vor, wenn wir ein bisschen geneigt werden zum Devotional Service. Und in dem Augenblick, wo ich dich vergaß und mich gegen dich gestellt habe, wurde ich absorbiert in Illusion. Und meine Intelligenz hat sich mit allem beschäftigt, was keinen Bezug zu dir hat. Ich wurde so gut wie tot. Mit anderen Worten, weil ich mich für den Genießer halte und der Diener von bewusstloser Materie wurde, bin ich eigentlich nicht besser als ein toter Leichnam. Lord Chaitanya spricht weiter. Ich habe mein Leben vergeudet. Ich habe versucht, glücklich zu werden durch Reichtum und Kinder. Ich habe deine Lotusfüße nicht eigentlich verehrt. Wer wird mich jetzt vor mir selber retten können? Wer wird mich befreien von meinem Leid? O Herr, du bist der einzige Freund. Ich habe jetzt eingesehen, dass deine Lotusfüße die Wahrheit sind. O Krishna, ich suche Zuflucht bei dir. Bitte, beschütze mich. Ich habe einen Wunsch bei mir, von dem ich mir alles wünschen kann, nämlich dich aufgegeben. Bin völlig aus dem Häuschen geraten und habe mich dem sinnvollen Leben zugewandt. Oh, Herr, mein lieber Herr, du hast mich genug bestraft. Bitte erweise mir jetzt deine Barmherzigkeit. Sei mir barmherzig, sodass ich dich nie wieder vergesse, wo immer ich geboren werde und sterbe. Ist mir ganz egal, ob ich wiedergeboren werde, solange ich mich an deine Lotusfüße erinnern kann. O Herr, ich habe schon Millionen von Millionen Geburten ertragen. Bitte begünstige mich jetzt. Gebe mir deinen Dienst. Wenn das Gebet, wenn das Kind im Mutterleib auf diese Weise betet, fühlt es kein Leid mehr, obgleich es im gleichen Mutterschoß ist. Und während die Zeit weiter verstreicht, fürchtet es sich davor, geboren zu werden, weil es dann wieder mit dieser Maya in Kontakt kommt. So, Lord Chaitanya beendet dann seine Ausführungen und sagt, für jemanden, der Krishna vergisst und nicht seine Lotusfüße verehrt, wie ist es möglich, glücklich zu leben und in Frieden zu sterben? Um ohne Armut zu leben und friedlich zu sterben,
muss man Krishna verehren und sich an ihn erinnern. Deswegen, meine liebe Mutter, verehre auch du Krishna in der Gemeinschaft von Devotees. Denke an Krishna und schätze den Namen Hanis. Zu diesem Zeitpunkt, sagte Mutter Sachi, wie immer du von deinen Reisen gekommen bist, hast du mir Geschenke mitgebracht. Diesmal bist du von einer besonderen Reise zurückgekommen und hast besonderen Reichtum gewonnen, aber du hast mir nichts davon gegeben. Du hast Liebe zu Krishna in deinem Herzen. Chaitanya Mahaprabhu sagte, diese liebe Mutter kann man nur bekommen, wenn man Vaishnavas dient. Da sagte Mutter Sakshi, alles was ich von einem Vaishnava weiß, aus den Schriften, sehe ich in dir. Du bist zwar mein Sohn, aber du bist der Höchste der Vaishnava. Niemand Pandit sagte, Mutter, du täuscht dich, ich bin nicht ein Vaishnava. Aber in seinem Herzen erinnerte er sich daran, wie Mutter Sanchi nur lebte, um ihm zu dienen. Und auch jetzt, ihm nur diente. Und so kam im Herzen des Herrn wie eine Sonne, die aufgeht. Ein Wunsch, möge meine Mutter Liebe zu Krishna erlangen. In diesem Augenblick wurde Mutter Sachi von Prima Bhakti überwältigt und rief laut: O Krishna! Und die Tränen flossen aus ihr hervor. Wir sollten jetzt nicht denken, Mutter Sachi hätte davor nicht Liebe zu Gott gehabt. Aber das ist so das Lila. Ja, meine lieben Devotees, ihr wart alle schon im Niemandsland, in dem, was ihr im Film Flatliner gesehen habt, wart ihr alle schon zwischen den Körpern. Gadara hat das gesehen. Flatliner, wir sind das habe ich im Hospital im Spanier gesagt. Ich rede jetzt Flatliner, ich spiele gesagt. Die alten Leute kennen das, die Jungen, die ihr seid. Ist auch nicht wichtig, das ist nicht alles, es ist nichts Neues. Ihr alle wart schon zwischen den Toten, zwischen den Geburten. Vielfach haben wir dann aus diesem Leid heraus, das ist, wenn wir zu Bewusstsein kommen, bestimmt gebetet zu Krishna. Bitte bewahre mich vor diesem Leid, wie jeder Mensch und jede Seele im großen Leid sich immer wieder freiwillig an Krishna wendet. Das ist ganz natürlich. Also, wir haben das vielleicht nur vergessen, aber der Daseinszweck, der fängt da an, nämlich, dass wir nicht wieder in die Vergessenheit geraten, wo wir uns selbst vergessen sozusagen und uns dann Tätigkeiten verstricken, die wirklich von einer ewigen Perspektive ja wie der Hauch eines Rauches ist, der nicht besonders lange anhält. So, das ist, finde ich, ein sehr schönes Lila, an das ich mich erinnern möchte, was ich gerne mit euch teilen wollte, während ich mich vorbereite auf Freitagmorgen, wo dann die Lichter um mich herum ausgehen werden und ich die große Möglichkeit habe, in einen Zustand hineinzukommen, wo ich mich erinnern kann an das, was schon war und was ich vergessen habe. Hare Krishna.
So, das wollte ich erzählen heute. Ich habe jetzt noch zwei wichtige Ansagen. Zunächst einmal hat die Weihnachtsmann Welt ab Montag einen Grund zu feiern. Mangala ist es gelungen, auf einem mühsamen Weg die Inhalte, der wichtige Inhalte der vedischen Literatur in den akademischen, den streng bewachten akademischen Klickenwissen, das Klickenwissen der Akademiker hineingetun. Ausgehend von der von dem Bild, dass wir Atmas sind, ewige Seelen, die von drei Gunas bedeckt sind, von denen eine Guna transparenter ist und deswegen den Blick auf Spiritualität öffnen kann, Sattva-Guna. Ausgehend von diesem Weltbild hat sie eine Doktorarbeit bestanden mit der Note 1-0. Ich habe ja gerade gesagt, ob es noch besser geht als zum Beispiel 1a. 1-0 ist schon sehr gut. Also, und das ist sehr, sehr gut und man wird ist jetzt ganz erschöpft und vielleicht noch nimmt sie das wahr in der Kamera, aber die Weichstammelwelt ist unglaublich stolz. Montag hat sie ihre Doktorarbeit verteidigt und das ist die erste Sache. Die erste Ankündigung. Die zweite Ankündigung ist ehrlich gesagt in eigener Sache, aber vielleicht geht es. Es ist so, dass mir Ananda Vardhan das Auto, was er dem Tempel in Abenteuer gespendet hat, mit Absprache von Gurari leihen konnte, aber jetzt ist in Abenteuer ein Auto unheilbar kaputt gegangen, sodass sie eigentlich die Autostelle von Ananda war dann benötigen. Das bedeutet, dass wir ohne Autos sind im Gaurabhavan. Das ist schwierig, weil unsere Operation ein Auto benötigt. Nun wollte ich einfach fragen, ob irgendwo hier in diesem Kreis oder in dem Computerkreis, also wie sagt man das, die Devotees, die das hier über das Internet sehen, ein freies Auto für ungefähr, was denkst du an der Weile, 2 Monate noch ungefähr, oder kann man keine Vorhersagen sagen? Ich kriege ein Auto in maximal 3 oder 4 Monaten. Das kann auch ein ganz einfaches Auto mit fehlender Windschutzscheibe. Also ich bräuchte, müssen wir ein Auto leihen für 3 Monate oder so, bis das Neue, was wir jetzt beieinander waren, in Bestellung gegeben haben, eintaucht. Wenn es sowas gibt, Ich fahre lieber im Liefenkreis, weil und hier, dann meldet euch bitte bei uns im Gaurabhavan. Gut, das wollte ich noch sagen. Schön, dann wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Ich denke, wir machen mal hier Schluss, weil ich eben früh ins Bett gehen möchte. Also sehr gut, wenn es geht, und ich glaube, das Thema war klar. Fragt euch bitte, was der Daseinszweck ist, und schaut es euch mal von dieser Perspektive an. Ich könnte mir gut vorstellen, dass tolle Antworten bei euch auftreten, die euch Kraft geben, denn jeder, der mit seinem Daseinszweck verbunden ist, der ist einfach enthusiastisch und begeistert und kommt mystischerweise in eine Art von Flow, könnte man sagen, also wir würden vielleicht sagen, göttliche Arrangierung hinein, sodass die Hindernisse verschwinden. Also das ist sehr wichtig. Und ich glaube, von dieser Perspektive, von Mahaprabhus Erklärung, das kommt aus dem Chaitanya Bhagavatam, sieht das Leben also doch ganz anders aus. Nicht? Und man kriegt da. Gut, alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Bürgerliederabend. Hallo.